Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen startet die WM in Russland und heute wurde entschieden, wer die WM 2026 austragen darf. Die USA, Kanada und Mexiko, Marokko ist raus. Donald Trump, US-Präsident, hatte, wie schon mal vorher bei den Vereinten Nationen, mit Konsequenzen gedroht für die Länder, die nicht für Team USA stimmen. Und Kerstin Hermes, für uns schon bei der WM in Moskau, die sagt im Podcast, sie kann sich schon vorstellen, dass das vor allem das ein oder andere afrikanische Land beeindruckt hat. Die wollten nämlich eigentlich geschlossen für Marokko stimmen.
Aber am Ende, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, haben zum Beispiel Simbabwe, Botswana, Mosambik, Namibia für die amerikanische Bewerbung gestimmt. Also möglicherweise hat da tatsächlich diese Einflussnahme doch eine Rolle gespielt.
Außerdem in diesem Podcast neueste Erkenntnisse zum Thema Trinkgeld. Wissenschaftler aus Frankfurt haben Servicekräfte und Gäste gefragt, was gebt ihr so und wann gebt ihr besonders viel? Wenn der Service gut war, ja klar, aber auch, wenn die anderen am Tisch vorher zu wenig gegeben hatten, sagt Christian Stegbauer, Leiter der Studie.
Man möchte dann nicht in einem schlechten Licht dastehen und versucht dann das falsche Verhalten von dem anderen auszubessern, indem man extra viel gibt.
Und dann reden wir noch über Rizin, ein hochwirksames Gift, das vergangene Nacht gefunden worden sein soll bei einer Razzia in Köln. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Und ihr erfahrt in diesem Podcast alles über Rizin. Warum gibt es kein Gegenmittel? Wie leicht ist das herzustellen? Und warum gibt es offiziell 3 Menschen, die immun dagegen sind? Das alles jetzt im Podcast-Update. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Lothar Matthäus, Rekord-Nationalspieler, hat versucht, was er konnte, hat sein bestes Fränkisch ausgepackt, aber es hat nicht gereicht.
Marokko ist eine echte Fußballnation. Ich glaube fest daran, dass Marokko ein perfektes Turnier ausrichten wird, voller authentischer Leidenschaft.
Ja, er hätte sich gewünscht, dass diese Weltmeisterschaft 2026, dass die nach Marokko geht. Es hat leider nicht geklappt. Der FIFA-Kongress heute in Moskau hat anders entschieden. Für die gemeinsame Bewerbung von USA, Kanada und Mexiko nämlich. Die erste Dreierkandidatur der Geschichte und zwar ziemlich eindeutig mit 134 zu 65 Stimmen. Wir reden drüber mit Kerstin Hermes, unserer Reporterin in Moskau. Kerstin, hat da heute jetzt der bessere Bewerber gewonnen oder der Bewerber, der FIFA am Ende mehr Geld einbringt im Jahr 2026?
Beides, möchte ich mal sagen. Also Geld regiert natürlich immer noch den Weltfußball und United 2026, also das ist dieses Bewerbertriumvirat, verspricht einen Umsatz von 14,3 Milliarden Dollar, also fast doppelt so viel wie Marokko. Das hat bestimmt eine Rolle gespielt, aber ansonsten war das auch tatsächlich eine Top-Bewerbung. Also wenn es da um Nachhaltigkeit geht, die Stadien sind im Prinzip alle schon da. Wenn es um Infrastruktur geht, wie Flughäfen, Verkehrsanbindung und so weiter, da hatte diese Bewerbung wirklich viel zu bieten.
Diese WM ist ja nicht nur wie viele andere WMs auch eine, bei der sich viel um Geld dreht, sondern auch vermutlich eine, in der es um Politik geht, eine, die politisch beeinflusst ist, unter anderem durch US-Präsident Donald Trump. Das war schon sozusagen im Wahlkampf dieser Vorfeld-WM zu spüren.
Ich hoffe, dass alle afrikanischen Staaten, aber auch die Staaten weltweit, die wir wirtschaftlich unterstützen, uns bei unserer WM-Bewerbung behilflich sind. Wir werden das sehr genau verfolgen und werden jede Art von Unterstützung zu schätzen wissen.
So, dieses Prinzip kennt man schon von den Vereinten Nationen. Wenn ihr uns helft, dann helfen wir euch auch, beziehungsweise wenn ihr uns schadet, dann schaden wir euch auch. Hat diese Einflussnahme eine Rolle gespielt?
Ich glaube schon. Also wir haben jetzt hier auch die Gerüchte wirklich gehört. Mein Kollege, der hier der FIFA-Experte ist, auch bei der Abstimmung dabei war, der hat natürlich mit verschiedenen Vertretern der afrikanischen Länder gesprochen und da war einer, der hat ihm wirklich gesteckt, ja, die Amerikaner haben uns gesagt, wenn ihr nicht für uns stimmt, dann streichen wir euch die Entwicklungshilfe. Also eigentlich war es so besprochen, dass die afrikanischen Länder geschlossen hinter der Bewerbung von Marokko stehen, aber am Ende, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, haben zum Beispiel Simbabwe, Botswana, Mosambik, Namibia für die amerikanische Bewerbung gestimmt. Also möglicherweise hat da tatsächlich diese Einflussnahme doch eine Rolle gespielt.
Pikant, Nordkorea hat für Marokko gestimmt und Kuba, ja, auch witzig, hat sich enthalten.
Die neuen guten Freunde. Ja, die waren gar nicht da. Also es gab einige, die waren anscheinend irgendwie nicht anwesend, vielleicht auch absichtlich, damit sie überhaupt nicht in die Verlegenheit kommen.
So, diese WM-Vergabe war jetzt die erste, die nicht nur bestimmt wurde von oben, von der FIFA-Exekutive, sondern von allen Mitgliedern im FIFA-Kongress, eine Neuheit, nachdem es bei der WM-Vergabe nach Katar Bestechungsvorwürfe gab. War jetzt alles besser oder gleiche Probleme wie früher?
Ja, also ich finde schon, weil es natürlich das Ganze transparent macht und eben alle Verbände über diese Weltmeisterschaft abstimmen dürfen und es eben nicht mehr irgendwelche Hinterzimmer-Kungeleien in dieser FIFA-Exekutive gab. Allerdings birgt das Ganze natürlich auch Gefahren, denn wir haben gerade eben drüber gesprochen, plötzlich werden solche Abstimmungsergebnisse dann öffentlich und eben jemand wie Donald Trump kann hinterher sagen, aha, ah, ich guck mal hier auf die Liste, ach, du hast gegen mich gestimmt, also wirst du in Zukunft Probleme bekommen. Also von daher ist so ein Für und Wider bei diesem offenen Verfahren, aber grundsätzlich tut Transparenz dieser FIFA natürlich gut.
Vielleicht müsste man es einfach zu einer Geheimwahl machen und trotzdem stimmen alle Mitglieder ab. Aber da müssen wir uns ja keine Gedanken drüber machen.
Genau.
Also nee, ich vor allem
nee, das
nicht.
Das macht Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, der sich über diese Abstimmung auch gefreut hat. Erstens, weil er viel Geld jetzt wieder einnehmen kann und zweitens, weil er auch, obwohl er eigentlich unabhängig sein sollte, diese United 2026-Bewerbung auch unterstützt hat. Und er hat auch gleich gesagt, ich will wieder Präsident werden. Also für ihn ist heute auch alles glatt gelaufen.
Die WM 2026 geht nach USA, Kanada und Mexiko. Zum ersten Mal drei Länder. Danke für die Hintergrundinfos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Großeinsatz vergangene Nacht in Köln. Da haben Ermittler einen Terrorverdächtigen festgenommen. Es gibt Meldungen, dass in der Wohnung des Mannes der hochgiftige Stoff Rizin gefunden wurde. Und die Befürchtung der Polizei ist, dass der Verdächtige möglicherweise Biokampfstoffe herstellen wollte. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist bei mir im Studio. Wie gesichert sind diese Erkenntnisse?
Ja, die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Dass hochgiftiges Rizin in der Kölner Wohnung gefunden wurde, das berichten mehrere Medien. Die Bundesanwaltschaft, die den Fall wegen der möglichen besonderen Bedeutung übernommen hat, wollte das aber noch nicht kommentieren. Sie sagt, die sichergestellten Stoffe würden untersucht, das Ergebnis liege aber noch nicht vor.
Dann machen wir mal weiter mit dem Verdächtigen. Was wissen wir über den?
Es soll sich um einen 29-Jährigen aus Tunesien handeln, der offenbar mit einer deutschen Konvertitin verheiratet ist und er soll im November 2016 nach Deutschland eingereist sein. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, heißt aber noch nicht unbedingt was, denn bisher haben die Ermittler keinen konkreten Verdacht, was der Mann geplant haben könnte.
Wie sind die denn auf den aufmerksam geworden?
Der 29-Jährige, der hatte bestimmte Chemikalien im Netz bestellt und wer die ordert und dafür keinen vernünftigen Grund hat, der muss von den Verkäufern routinemäßig den Behörden gemeldet werden. Genau das ist passiert. Bis dahin war der Mann weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt. Laut Spiegel sollen seine Profile in sozialen Netzwerken aber Rückschlüsse auf eine ideologische Nähe zur Terrormiliz IS zulassen. Dazu haben die Ermittler bisher nichts gesagt.
Aber dass es diesen Großeinsatz vergangene Nacht gab, zeigt ja schon, dass sie das einigermaßen ernst nehmen, die ganze Angelegenheit. Da war tatsächlich gut was los in Köln.
Ja, die haben den auf jeden Fall ernst genommen. Also es waren Spezialeinheiten der Polizei, die die Wohnung des Verdächtigen in Köln durchsucht haben. Und dabei fanden die Einsatzkräfte dann Substanzen, die ihrer Meinung nach gefährlich sein könnten. Daraufhin wurden Feuerwehrleute mit besonderer Schutzausrüstung dazu gerufen und sogar auch noch Experten des Robert-Koch-Instituts aus Berlin. Die wurden per Hubschrauber eingeflogen. Das Institut ist unter anderem für die Bewertung biomedizinischer Gefahren zuständig. Das sind also absolute Fachleute, die geschult sind im Umgang mit giftigen Stoffen. Sollte in der Kölner Wohnung wirklich Rizin gefunden worden sein, dann ist das schon nicht ohne, denn Rizin gilt als biologischer Kampfstoff und ist extrem gefährlich, denn Rizin ist schon in kleinsten Mengen tödlich. Wie gesagt, ist alles noch nicht offiziell bestätigt, aber so ein Verdacht löst natürlich Sorge aus. Es gibt schon länger die Befürchtung, dass islamistische Terroristen Biokampfstoffe bei Anschlägen einsetzen könnten. Ja, und wie schwerwiegend der aktuelle Fall dann wirklich ist, das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eins ist sicher, es ist tödlich und nur wenige Milligramm reichen aus. Die Substanz Rizin soll heute bei einer Razzia in Köln sichergestellt worden sein. Gepresst wird das Gift aus Rizinusöl. Das ist erstmal völlig harmlos, doch das Gift wirkt brutal. Innerhalb von 48 Stunden versagen die Organe. Es gibt kein Gegenmittel. Wie wird das hergestellt? Warum ist das so gefährlich? Und warum gibt es offiziell drei Menschen, die immun dagegen sind? Das klären wir jetzt mit dem Forensiker Marc Benecke. Guten Abend.
Guten Abend.
Rizinusöl kennt jeder. Wie wird daraus so ein brutales Gift?
Also das brutale Gift ist auch in dem Rizinusöl drin. Es wird einfach nur erhitzt und dadurch wird dann die Substanz, die so giftig ist, wird ungiftig. Wenn man das aber nicht macht, dann kann man durch einen chemischen Prozess eben dieses giftige Rizin daraus gewinnen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, also man kann sich die Mengen ja sehr schlecht vorstellen, wenn du sagst Milligramm oder wenn es sogar um Mikrogramm geht. Also das ist wirklich so wie ein Tröpfchen, was aus der Leitung kommt und davon nochmal vielleicht ein Zehntel oder sowas. Wenn du das injiziert bekommen würdest, das wurde auch mal gemacht bei einem Attentat mit einem Regenschirm, wo ein Agent vom bulgarischen Geheimdienst einem anderen Mann, nämlich einem Schriftsteller, den der Staat nicht mochte, dann in England diesen Regenschirm ins Bein gerammt hat und dabei ein winzig kleines Kügelchen, in dem zwei Löcher waren, in dem das Rizin drin war, injiziert hat. Der ist auch wirklich dran gestorben.
Also aber das heißt, man muss das einatmen, reicht nicht. Es muss tatsächlich in den Blutkreislauf, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, du könntest es auch, wenn du zum Beispiel das Rizinusöl nicht erhitzen würdest, dann könntest du es auch so zu dir nehmen. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen, für Kinder ist zum Beispiel ein halber Samen von dieser Pflanze, wo das Öl draus gewonnen wird, auch schon giftig, wenn sie es verschlucken oder essen. Aber wenn du es in die Adern gespritzt bekommst oder wenn es sich im Körper auflöst irgendwie, dann ist es am gefährlichsten.
Mhm. Hört sich insgesamt so an, als ob die Herstellung nicht besonders aufwendig wäre. Also man braucht diese Samen und dann braucht man ein bisschen Hitze oder braucht man noch mehr?
Nee, die Hitze benutzt du, um es zu deaktivieren, also dass es nicht mehr funktioniert. Nee, es ist sogar noch einfacher, also du brauchst noch nicht mal Hitze. Ja, das stimmt, man könnte das relativ leicht herstellen. Ich denke aber auch, dass du es sehr, sehr leicht einfach besorgen kannst. Es gibt auch immer mal wieder merkwürdige Fälle. 1993 hat mal jemand versucht, Rizin über die Grenze zu schmuggeln von Alaska nach Kanada. 130 Gramm, weiß der Teufel, was er damit machen wollte. Es gilt als chemischer Kampfstoff, also auch ganz offiziell, das ist als solcher deklariert. Und man weiß, also man hat mal ausgerechnet, wie viel man brauchen würde, um zum Beispiel das gesamte Trinkwasser für einen Tag für den ganzen Raum Berlin damit so zu vergiften, dass die Leute wirklich ernsthaft krank würden oder sterben würden. Das wären 300 Kilogramm. Das hört sich jetzt viel an, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wie wenig das ist, wenn man das in allem Wasser, was die Menschen an einem Tag in Berlin trinken, verdünnt.
Also hochgiftig auf jeden Fall.
Genau, leicht ranzukommen eigentlich, wenn du ein bisschen in anderen Ländern rumhörst, und hochgiftig, genau.
Ein Gegenmittel gibt es nicht. Also es kann im Prinzip nichts getan werden, wenn ich einmal vergiftet bin.
Ja, also in den Anleitungen steht, wenn man dann diese Erscheinungen hat, Brechdurchfall, Husten, der Blutdruck spielt verrückt, Fieber und so weiter, dann kannst du sehr wenig machen. Der schon genannte Schriftsteller, der wurde am 7. September 1978 damit vergiftet mit dieser wirklich sehr, sehr geringen Menge und ist dann am 11. September, also nur wenige Tage später, im Koma gestorben. Was man machen kann, ist halt, das steht immer in der Anleitung, den Patienten oder die Patientin intensiv betreuen. Aber das heißt halt einfach, man weiß nicht genau, was man tun kann. Die wenigen Fälle von den Menschen, die eine Immunität entwickelt haben, was du schon angesprochen hast, die haben dadurch so große Nachteile, dass das auch kein gentherapeutisches Verfahren wäre, weil die Menschen dann dadurch andere starke Körperausfälle haben, sodass es tatsächlich, man muss wirklich sagen, kein Gegenmittel dagegen gibt, kein sinnvolles.
Und diese drei Menschen, die immun sind gegen das Gift, wie ist man überhaupt auf die gestoßen? Also wie haben die Mediziner das rausgekriegt?
Das war eigentlich ein ziemlicher Zufall. Es gehen damit einher bestimmte Ausfälle deines Körpers. Du kannst keine Fukose, das ist so ein Zucker, bilden. Und das war natürlich naturwissenschaftlich interessant. Und zwei Fälle waren eben in Israel aufgetreten. Da haben die Kollegen das einfach mal alles komplett durchgescreent. Welche Stoffwechselveränderungen sehen wir bei diesen Patienten, die schlecht laufen können, sich schlecht ausdrücken können gegenüber anderen Menschen und so. Und so sind sie darauf gestoßen. Und dann gibt es eben diesen anderen Patienten aus Münster. Das ist der dritte. Und es gibt auch insgesamt nur drei, die im Moment auf der Welt leben damit. Da hat man ein Stück Haut als Probe angefordert und hat dann einfach eine genetische Analyse gemacht, weil man weiß, welche zwei genetischen Bestandteile dafür verantwortlich sind, dass diese Fukose nicht gebildet wird, die wiederum einen davor schützt, an einer Rizinvergiftung zu sterben. Das kann man heutzutage also ziemlich leicht mit einem Gentest ermitteln.
Der Forensiker Marc Benecke über Rizin, das soll sichergestellt worden sein bei einer Razzia in Köln. Es geht um, laut Bundesanwaltschaft, Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über das Trinkgeld und darüber, wie ihr es mit diesem Trinkgeld haltet. 20%, 10% oder vielleicht auch mal gar nichts, wenn das Essen nicht geschmeckt hat, obwohl da kann die Kellnerin oder der Kellner ja gar nichts für. Trinkgeld geben ist manchmal gar nicht so einfach. Manche Leute geraten richtig in Panik, weil sie Angst haben, zu viel zu geben oder zu wenig, nicht genau wissen, nicht wollen, dass ihre Freunde denken, sie sind geizig oder haben das Geld zu locker sitzen. Wirtschaftssoziologen von der Uni Frankfurt, die wollten mal wissen, warum wir wie viel Trinkgeld geben und haben dazu befragt. Gäste aus Cafés, Bars und Restaurants, aber auch die Kellner und Kellnerinnen. Johannes Döbbelt gibt immer 80%. Fangen wir mal mit denen an, was die Gäste erzählt haben. Ja. Was ist dabei rausgekommen?
Also interessant ist zum Beispiel, dass es bei der Höhe des Trinkgelds für die Gäste jetzt weniger entscheidend ist, wie gut oder schlecht das Essen oder auch der Service war, sondern eher, wie viel Trinkgeld die anderen so geben, ne, wenn man so mit mehreren Leuten was essen ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel als besonders großzügig gelten willst, sagen die Forscher, dann musst du nicht unbedingt 20% oder 30 oder so noch mehr geben, sondern einfach nur mehr als die anderen in deiner Gruppe.
Und was geben die befragten Restaurant- oder Cafégäste so im Schnitt?
So 5-10%, sagen die meisten Gäste.
Und gibt es bestimmte Situationen, in denen die Gäste besonders viel Trinkgeld geben?
Ja, beim ersten Date zum Beispiel ist ja irgendwie auch naheliegend. Du willst ja nicht gleich als Geizhals rüberkommen, wenn du jemanden kennenlernst, und gibst dann tendenziell etwas mehr als sonst. Und was auch eine interessante Situation ist, bei mehreren Leuten am Tisch, wenn die anderen vor dir eher wenig Trinkgeld geben, sagt der Professor Christian Stegbauer, der hat die Studie geleitet.
Man möchte dann nicht in einem schlechten Licht dastehen und versucht dann das falsche Verhalten von dem anderen auszubessern, indem man extra viel gibt.
Ah. Also da fühlen sich manche dann so verpflichtet, ne, das auszugleichen und dann eben etwas mehr Trinkgeld als sonst zu zahlen.
Dann kommen wir mal zu den Kellnern und Servicemitarbeitern, die auch befragt wurden. Mhm. Was sagen die denn? Wie viel Trinkgeld hätten die gerne oder erwarten die?
Das hängt zum Teil davon ab, was für Gäste da sind. Also manche Kellner sagen, dass sie von Leuten, die selbst nicht so viel Geld haben, dann auch weniger erwarten. Oder auch, dass sie bei Stammgästen kein oder weniger Trinkgeld erwarten, weil die ja sowieso schon immer da sind und relativ viel Geld da lassen. Einige sagen in der Befragung aber auch, dass kein oder so ein sehr kleines Trinkgeld für sie nicht in Ordnung ist. Das sagt auch Maria, mit der wir für unsere Sendung Ab 21 gesprochen haben. Die ist Kellnerin in einer Jazzkneipe in Berlin. Und bei ihr liegt so die Schmerzgrenze bei 8% Trinkgeld.
Also 8, okay, 8 ist halt normal, finde ich, aber 5, da bin ich beleidigt. Also dann frage ich auch, ob irgendwas nicht in Ordnung war oder, nee, 5% finde ich eine Beleidigung.
Sie hat uns auch erzählt, dass sie nur den Mindestlohn bekommt. Das sind dann zusammen so knapp 100 Euro pro Abend. Und deswegen ist sie auf dieses zusätzliche Trinkgeld angewiesen, sagt sie. Das sind dann bei ihr so im Schnitt 40 bis 50 Euro am Abend.
Je nachdem, ob 5 oder 8% halt. Gibt es dann auch bestimmte Arten oder Gruppen von Gästen, die aus Sicht der Kellner besonders knauserig sind, wenig Trinkgeld geben, geizig?
Ja, also in der Studie aus Frankfurt gab es dazu jetzt keine konkreten Ergebnisse, aber Kellnerin Maria hat was dazu gesagt. In ihrer Jazzkneipe in Berlin sind auch relativ viele Touris unterwegs, Touristen, und die zahlen laut Maria im Schnitt deutlich weniger als die Berliner Gäste. Besonders Spanier, Franzosen und Italiener seien da ziemlich knauserig. Und manchmal sind aber auch die Leute geizig, die eigentlich genug Geld haben.
Was oft passiert, die Chefs laden ein, oder irgendwie reichere Freunde laden ein, zahlen die gesamte Rechnung mit Karte und sind dann die ganz Großzügigen vor ihren Freunden, aber das Trinkgeld bleibt auf der Strecke. Das passiert tatsächlich ziemlich oft.
Ja, und um ihrem Ärger Luft zu machen, lästern dann die Servicekräfte auch mal durchaus mit ihren Kollegen über diese knauserigen Gäste. Das macht Maria so und auch die Kellner aus der Studie. Es gibt aber auch weniger solidarische Mitarbeiter. Also eine Kellnerin hat in der Befragung gesagt, dass sie die Gäste, bei denen sie schon vorher weiß, ach, die geben immer wenig Trinkgeld, dass sie die extra an die Tische setzt, für die ihre Kollegin zuständig
Wie
ist.
Wie gemein.
Ne? Sodass dann die Kollegin das geringe Trinkgeld abbekommt und sie kann auf mehr hoffen von anderen Gästen.
So, und die Kollegin, die das macht, die ist dann vielleicht der nächste Fall für diese Wirtschaftspsychologen der Uni Frankfurt. Die haben für diese aktuelle Umfragestudie Gäste und Servicemitarbeiter nach Trinkgeld befragt. Wer wie viel gibt und wovon das beeinflusst wird. Danke für die Infos, Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vollzeit oder Teilzeit? Wie würdet ihr gerne arbeiten? Um das ein bisschen deutlicher zu machen, 5 Tage die Woche oder 4 Tage die Woche? Und 4 Tage die Woche heißt natürlich auch dann 3 Tage frei. Ein sehr, sehr langes Wochenende. Das wünschen sich viele Arbeitnehmer in Deutschland. Und die Bundesregierung hat jetzt im Prinzip darauf reagiert. Hat heute einen Gesetzentwurf zu dem Thema auf den Weg gebracht. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich den genauer angeschaut. Was genau ist da geplant?
Ja, also es geht halt darum, dass Arbeitnehmer im Job einige Zeit kürzer treten, später dann aber wieder voll in ihren Beruf einsteigen können. Und genau das soll der Gesetzentwurf erleichtern. Konkret sollen Beschäftigte zwischen 1 und 5 Jahren in Teilzeit arbeiten können und danach dann aber wieder das Recht auf einen Vollzeitarbeitsplatz haben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den Entwurf eingebracht. Seiner Ansicht nach hilft das Gesetz vor allem Frauen, die versuchen, Familie und Beruf zu vereinbaren und dann später oft in der Teilzeitfalle, so hat das ausgedrückt, feststecken. Ja, und er sagt, egal ob Männer oder Frauen, das ist genau das, was die Menschen in Deutschland wollen, dass sie eben flexibler sind mit ihren Arbeitszeiten. Nach Ansicht des SPD-Politikers gibt es die unterschiedlichsten Gründe, im Job kürzer zu treten.
Das kann mal sein, weil Menschen beispielsweise ein Häuschen bauen wollen, weil sie tatsächlich mal durchschnaufen wollen, weil sie sich für ein soziales Projekt engagieren wollen, weil sie sich qualifizieren wollen, um dann später tatsächlich wieder auch in Vollzeit zurückzukehren.
Arbeitnehmer müssen übrigens nicht sagen, warum sie ihre Arbeitszeit zurückschrauben wollen. Das Gesetz zur sogenannten Brückenteilzeit, so heißt das, ist eins der Kernversprechen der SPD. Die wollte das eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode durchsetzen. Ja, und auch jetzt gab es dann nochmal ordentlich Diskussionen mit der Union.
Das hört sich an nach einem sehr netten Gesetz, möchte ich mal sagen. Warum gab es Einwände von der Union?
Ja, also die Union hatte Sorge, dass so ein Gesetz Unternehmen zu sehr belastet, dass es zu viel Bürokratie mit sich bringt, vor allem für kleine Firmen, und dass das am Ende der Wirtschaft schadet.
Und diese Bedenken sind jetzt weg?
Ja, vermutlich nicht komplett, aber die Parteien haben bei dem Entwurf nochmal nachgebessert und jetzt gibt es auch ein paar Einschränkungen. Bedeutet, das Gesetz gilt in Betrieben mit mehr als 45 Mitarbeitern. Für kleinere Firmen sind individuellere Lösungen vorgesehen und es gibt keinen Rechtsanspruch. Für Unternehmen zwischen 46 und 200 Arbeitnehmern soll es eine Zumutbarkeitsgrenze geben. Hier muss der Arbeitgeber nur einem von 15 Mitarbeitern die Teilzeit genehmigen.
Heißt aber auch im Prinzip, dass erst ab 200 Mitarbeitern Unternehmensgröße gilt dieser Rechtsanspruch für so eine Brückenteilzeit für jeden, richtig?
Genau. Und ja, Voraussetzung, um die Brückenteilzeit überhaupt beantragen zu können, ist, dass das Arbeitsverhältnis schon länger als 6 Monate besteht. Außerdem dürfen keine schwerwiegenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen.
Am Ende ganz schön viele Einschränkungen. Bleibt überhaupt was übrig dann?
Ja, also die Gewerkschaften, die kritisieren auch, dass das einige Einschränkungen sind. Denn man muss sich das mal anhören. 15 Millionen Arbeitnehmer, die in kleinen Betrieben arbeiten, die werden, so wie es aussieht, nichts von der geplanten Brückenteilzeit haben. Generell findet der Deutsche Gewerkschaftsbund aber, dass das Gesetz in die richtige Richtung geht. Er spricht von einem wichtigen Schritt, dem jetzt aber noch weitere folgen müssen.
Und die Wirtschaft ist vermutlich auch nicht so begeistert, auch wenn es nur für ein paar Ausnahmen gilt eigentlich.
Nicht so begeistert, richtig. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sagt, es werde tief in die Entscheidungsfreiheit der Unternehmen eingegriffen. Und der Verband der Familienunternehmer befürchtet nach eigenen Angaben schwerwiegende Folgen für die Personalplanung von Betrieben.
Wann soll das Gesetz in Kraft treten?
Geplant ist das für Anfang nächsten Jahres. Jetzt muss es aber erstmal natürlich noch durchs Parlament.
Für Teilzeitbeschäftigte soll die Rückkehr auf eine Vollzeitstelle ab 2019 leichter werden. Die Bundesregierung hat dazu einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Damit wir alle auf demselben Stand sind, erinnern wir uns kurz zurück. Am Sonntag hat Donald Trump, US-Präsident, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und dem ganzen G7-Gipfel mit einem einzigen Tweet aus dem Flugzeug ans Bein gepinkelt. Und als Folge dessen hat ein anderer amerikanischer Promi, Robert De Niro, am Montagabend bei der Verleihung der Tony Awards Folgendes gesagt.
I'm gonna say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump.
Hat Donald Trump das einfach so kassiert? Hat er drüber hinweggesehen? Hat das eingesteckt und nicht mehr thematisiert? Natürlich nicht. Er hat nachgelegt und Robert De Niro in einem Tweet bescheinigt, dass er nicht der Allerhellste ist, also De Niro. War das alles, haben wir uns hier in der Redaktion gefragt. War das alles, was Donald Trump eingefallen ist? Wir haben uns gefragt, war das eine gute Beleidigung? War das eine, die gesessen hat auf den Punkt? Und warum ist das eigentlich schlimm, wenn uns jemand für dumm erklärt? Unser Reporter Martin Krinner hat mal bei euch nachgefragt.
Was ist denn so die schlimmste Beleidigung, die dir einfällt?
Naja, früher halt immer sowas wie dumme Kuh oder so, ne? Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch.
Ja, Hurensohn hört man regelmäßig, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist.
Ich finde es, glaube ich, eher schlimmer, wenn man meine Freunde oder meine Familie beleidigt, weil ich mir dann denke, das sind meine Leute, die ich liebe und die beleidigt man nicht.
Also, die Leute, die mir heute über den Weg gelaufen sind, die sind offensichtlich nicht so leicht zu beleidigen. Wenn einer du dumme Kuh oder du Hurensohn schreit, dann ist das nicht so wild. Blöd ist es nur, wenn es gegen die eigenen Freunde oder gegen die Familie geht. Aber hör mal, es muss doch irgendeine Beleidigung geben, bei der wir alle so richtig zusammenzucken, oder?
Ja, du bist doof, du bist dumm.
Warum ist das so schrecklich?
Weil kein Mensch will dumm sein. Und wenn einem jemand Dummheit unterstellt, dann ist das richtig beleidigend und erniedrigend.
Und genau das hat Donald Trump jetzt gemacht. Er hat Robert De Niro vorgeworfen, er sei, Zitat, ein Individuum mit sehr geringem IQ und er habe beim Film wohl zu oft einen von echten Boxern auf den Schädel bekommen. Da spielt Trump wahrscheinlich auf den Film Raging Bull an, in dem Robert De Niro den Boxer Jake LaMotta spielt, eine Rolle, für die er auch den Oscar bekommen hat. So, jetzt ist das mit dem IQ für Trump auch eine wirklich wichtige Nummer. Am Tag vor seiner Amtseinführung zum Beispiel, da hat er auf einer Versammlung der Spender für seinen Wahlkampf gesagt:
I tell you what, one thing we've learned, we have by far the highest IQ of any cabinet ever seen.
Seine Kabinettsmitglieder hätten zusammen den höchsten IQ einer US-Regierung aller Zeiten. Auf seinem Twitter-Account. Da preist er alle Nase lang seinen eigenen Intelligenzquotienten und macht den seiner Widersacher, also den von Journalisten und politischen Gegnern, runter. Und als einer seiner Superminister, nämlich der inzwischen entlassene Außenminister Rex Tillerson, ihn als Moron bezeichnet hat, also als Trottel oder Schwachkopf, da hat Trump ihn sofort dazu aufgefordert, dass die beiden doch mal ihre IQ-Tests miteinander vergleichen. Und hat gesagt, er wüsste schon, wer dabei gewinnt.
Ich kann mir doch vorstellen, dass für den, also für Trump, jetzt Intelligenz wichtig ist.
Sagt André Meinunger vom Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft der Leibniz-Gesellschaft, der ein Buch über die gepflegte Beleidigung geschrieben hat.
Das ist hochgerankt, also Intelligenz ist was Erstrebenswertes. Und wenn man jemanden beleidigen will, versucht man halt, ihn runterzuziehen. Und wo man selbst weiß, dass man da Schwächen hat, da ist man sensibel und dann beleidigt man vielleicht auf dem Gebiet am liebsten.
Der Gedanke ist also der, man zeigt durch eine Beleidigung seine eigenen Schwachstellen. Mal vereinfacht ausgedrückt, wenn ich Probleme mit meinem Äußeren habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht ein paar Pfunde zu viel auf die Waage bringe, dann schmeiße ich meinem Gegenüber gerne mal ein "Du fette Sau" entgegen. Wenn ich mein Gesicht nicht mag, dann wird der andere gerne mal zur Hackfresse. Und wer Schwierigkeiten mit seiner Sexualität hat, der beleidigt gerne mal mit männlichen oder weiblichen Genitalien. André Meinunger weiß jetzt aber auch, wie man am besten reagiert, wenn man so eine Beleidigung einstecken musste.
Ach ja, ich denke mal, wenn man selber gut zurückbeleidigt. Das ist ja das, wofür ich immer plädiere. Das Schöne beim Schimpfen oder beim Beleidigen ist, dass es halt den körperlichen Streit, die echte physische Gewalt sublimiert oder ersetzt. Und das Beste ist natürlich, finde ich, kreativ zurückzuschimpfen. Wenn man mental und verbal gut drauf ist und dann parieren kann, dann ist das vielleicht die beste Antwort.
Eine Reportage von Martin Krinner, dem Reporter mit dem höchsten IQ, den wir je hatten bei Deutschlandfunk Nova. Das war's vom Update, das war's von Johannes Döbbelt und mir.
Ja.
Wir sind raus. Macht's gut.
Tschö.
Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.